Die Ernährungswirtschaft ist im Umbruch und die Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion verändert sich ebenso. Produktions- und Wirtschaftsformen werden stärker hinterfragt und der Ursprung der Rohstoffe spielt eine immer größere Rolle. Neuartige Lebensmittel erobern den Markt und die Frage stellt sich mehr denn je: Was kommt an bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern? Was schmeckt ihnen? Und wie viel Genuss darf oder muss es sein? Andrea Büttner ist Lebensmittelchemikerin und geschäftsführende Institutsleiterin des Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung und leitet den Lehrstuhl für Aroma- und Geruchsforschung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Frau Büttner ist Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften AKTECH. Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen Live, der Podcast mit den spannendsten Themen aus ganz Deutschland. Sie hören jetzt nachhaltig, sicher, genussvoll. Was trifft den modernen Geschmack?
Ja, ganz herzlichen Dank und ich freue mich auch sehr, dass ich hier vor so einem großen Auditorium-Publikum sprechen kann. Also ich bin total beeindruckt, von wo man sich heutzutage mit den modernen Methoden überall dazuschalten kann. Ich hoffe auch, dass Sie nicht nur meinen Vortrag genießen werden, sondern sich vielleicht dabei auch ein schönes Abendessen gönnen, vielleicht ein Glas Wein, wo wir auch schon mitten im Thema drin wären des heutigen Vortrags, nämlich nachhaltig, sicher, genussvoll. Was trifft den modernen Geschmack? Und das ist sicherlich ein Thema, das uns alle gerade heute ganz besonders treibt. Schauen wir uns doch einfach mal an, wie wir als Menschen uns auch entwickelt haben. Wir sind Menschen, die noch vor gar nicht so langer Zeit, das fühlt sich zwar für uns als Menschen sehr lange an, aber es ist tatsächlich in Weltdimensionen gedacht gar nicht so lange her, noch durch die Savannen gestriffen sind und die gejagt haben, die gesammelt haben und gewissermaßen von der Hand in den Mund gelebt haben. Das heißt, unser Verhalten, das wir damals, von dem wir abhängig waren, vom Suchen und Finden, hat sich zu unserem heutigen Konsumverhalten doch sehr relevant geändert, das im Wesentlichen ein Auswählen, ein Kaufen ist, wo wir aus einer scheinbaren Fülle von Produkten wählen können und wir das ganze Jahr auch unter ein Stück weit Wohlbefinden und Genuss definieren. Also es ist unsere Erwartungshaltung, dass wir aus einem solchen Sortiment in unserer täglichen Ernährung, in unserem täglichen Konsum auch wirklich schöpfen können. Nun bekommt ja jeder mit, dass wir in einer Welt des Wandels leben und ja, die verschiedensten Produkte tagtäglich auf unserem Tisch haben, eine reiche Produktauswahl. Die Frage ist, einerseits ist das tatsächlich so, haben wir wirklich so eine reiche Produktauswahl? Und wie sieht's denn eigentlich mit der Zukunft aus? Ich denke, das sind Fragen, die heute alle, auch die hier versammelt sind, durchaus treiben, auch angesichts der Weltsituationen, der globalen Situationen, die wir haben. Nun habe ich gehört, dass die verschiedensten Regionen Deutschlands zugeschaltet sind. Und es ist ja schon spannend, sich einfach mal vor Augen zu führen, dass das, was man zum Beispiel in Bayern konsumiert, vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern schon wieder ganz anders aussieht. Das heißt, dass wir haben natürlich regionale und kulturelle Ausprägungen unseres Ernährungssortiments. Und das zeigt schon, dass wir eine enorme Vielfalt als Menschen entwickeln, ausgestalten und davon im wahrsten Sinn des Wortes zehren. Nun taucht aber immer wieder am Horizont gewissermaßen die Frage nach der Nachhaltigkeit auf. Wo geht's hin? Wo werden wir uns als Menschen hinentwickeln? Wie wird unsere Ernährung der Zukunft sein? Was dürfen wir uns überhaupt noch erlauben zu essen? Müssen wir nicht komplett anders uns ernähren? Müssen wir ganz andere Produkte konsumieren? Das sind Fragen, die tagtäglich immer wieder gestellt werden und da lohnt es sich mit dem Begriff der Nachhaltigkeit mal ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen. Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Prinzipiell ist es natürlich eine Definition, die sich auf alle Bereiche unseres täglichen Lebens, auf alle Bereiche unseres Wirtschaftens bezieht. Also nicht nur auf unsere Ernährung, sondern auf alles, was wir konsumieren, was wir produzieren. Ganz zentral steht natürlich der Schutz von Ressourcen. Wir leben in einer Welt, deren Ressourcen limitiert sind, die an vielen Stellen knapp werden. Und gerade Krisen zeigen uns das tagtäglich, dass viele Ressourcen auch nicht immer selbstverständlich sind. Und vor allem ist der Begriff der Nachhaltigkeit nicht nur auf das Jetzt fokussiert, sondern auch auf die Zukunft. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir uns viel intensiver noch vor Augen führen müssen. Wir leben nicht nur wir heute jetzt hier, sondern wir haben eine Verantwortung, die wir tragen auch für zukünftige Generationen. Wir müssen dem Fortbestand, den kurz- oder langfristigen Fortbestand unserer wirtschaftlichen, unserer ökologischen Einheit für Generationen sichern. Und an der Stelle nehme ich mir jetzt doch die Freiheit, auch meine Schwiegereltern zu begrüßen, die heute hier sind. Denn ich denke, es ist schön, dass wir auch über die Generationen hinweg hier mit so einem Vortrag auch miteinander verbunden sind. Was ist es also, was wir tun müssen in einer nachhaltigen Wertschöpfung? Wir müssen nachwachsende Rohstoffe industriell nutzen, und zwar idealerweise so, dass wir nicht noch mehr von unserem Globus, von unserer Biosphäre zerstören, sondern im Gegenteil eigentlich das, was wir schon zerstört haben, ein Stück weit auch wieder aufbauen, regenerieren und zurückgewinnen. Dazu gehört elementar eine nachhaltige Bioökonomie, also nachwachsende Rohstoffe in Form der Bioökonomie zu nutzen, aber eben so, dass wir dafür nicht noch mehr Flächen an Urwald, an Dschungel opfern. Dazu gehört aber auch die Kreislaufführung, Recycling oder Stoffe im Kreislauf zu führen, sodass sie wiederverwertet werden können. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal ausführen am Beispiel der Ernährungswirtschaft, am Beispiel der Landwirtschaft, dass es alles andere als trivial ist und viel, viel mehr Ebenen hat als das, was man so tagtäglich in den Medien hört. Sie hören es mit Sicherheit ständig, die Landwirtschaft der Zukunft, sie muss nachhaltiger werden. Wir müssen uns kümmern um die Bodengesundheit, die agrarischen Flächen werden ja sehr, sehr stark strapaziert. Das haben Sie vielleicht schon in den Medien gehört. An vielen Stellen verlieren wir auch agrarische Flächen. Es gibt Verwüstung, Versteppung. Das heißt, die Anbauregionen werden immer knapper. Gleichzeitig müssen unsere Kulturpflanzen stark sein, für das gewappnet sein, was auf sie derzeit zukommt, auch mit dem Klimawandel. Also wir brauchen resiliente, resistente Kulturpflanzen. Und die Themen Biodiversität und bedarfsgerechte Düngung stehen ganz zentral. Was aber oft passiert, ist ja fast schon eine Art Fingerpointing, also dass alles darauf fokussiert, die Landwirtschaft muss sich ändern, die Landwirtschaft muss anders werden, die Agrarwirtschaft muss sich komplett umstellen. Und das möchte ich ein Stück weit hinterfragen. Ich möchte es nicht wegdiskutieren, aber ich möchte ein Gesamtbild versuchen zu zeichnen, welche verschiedenen Faktoren eigentlich alle in dieser gesamten Ernährungswirtschaft eine Rolle spielen. Und da steht ganz zentral die Steigerung der Wertschöpfung. Wie kann die Wertschöpfung gesteigert werden? Wie können wir das, was wir anbauen, was wir produzieren, auch tatsächlich so nutzen, dass es bestmöglich bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommt und auch verstanden wird, welchen Wert diese Produkte haben. Das ist intrinsisch miteinander gekoppelt, also auch die Steigerung der Wertschätzung von unseren Produkten in der Gesellschaft, denn sie sind tatsächlich ein Stück weit auch sehr selbstverständlich geworden. Und da müssen wir uns die gesamte Kette anschauen, entlang der Wertschöpfungskette. Es ist eben nicht nur so, dass wir bei der landwirtschaftlichen Erzeugung ansetzen müssen, sondern wenn man sich einfach mal anschaut, wie über die verschiedenen Stufen der Ernte, der Nachernte, der Weiterverarbeitung, der Veredelung, der Verteilung bis hin zum Verzehr, beim Konsum bis zu Hause bei der Lagerung, welche doch nach wie vor großen Mengen an Lebensmitteln verloren gehen und eben nicht wertgeschöpft und auch nicht wertgeschätzt werden, dann sehen wir, dass wir dort auch ganz starke Stellschrauben haben, um anzusetzen, um prinzipiell unser Wirtschaften zu hinterfragen. Das kann man natürlich mit Technik eine Lösung finden. Wir sind bei der Accatec. Ich bin Lebensmittelchemikerin. Ich leite ein verfahrenstechnisches Institut. Das ist natürlich immer auch erstmal der erste Reflex. Wir brauchen mehr Technologie, um das ganze System zu verbessern. Wir brauchen sensorische, diagnostische Systeme, um zu erkennen, ob etwas verdirbt. Wir müssen ansetzen beim intelligenten MHD beispielsweise, beim intelligenten Kühlschrank, bei den intelligenten Kochutensilien, was auch immer man intelligent machen kann. Man muss die Verpackungen überdenken, man muss in die Nebenstromnutzung gehen und viele, viele Aspekte mehr. Und genau da schauen wir jetzt hinein, in diese verschiedenen Fragestellungen, wo es derzeit auch Entwicklungsbedarf gibt, und fragen uns gleichzeitig aber auch, ist jedes für sich die Lösung oder ist es nicht ein Set aus den unterschiedlichsten Lösungen, die bedarfsorientiert eingesetzt werden? Sie hören sicherlich häufig von Lebensmittelalternativen. Wir essen zu viel Milch, wir essen zu viel Fleisch, wir müssen mehr pflanzliche Lebensmittel konsumieren. Natürlich ist dem so, dass wir zu viel gesetzt haben auf die tierische Produktion. Aber vielen ist gar nicht bewusst, dass das, was wir momentan auch wertschöpfen aus der tierischen Produktion, gar nicht wirklich bei den Konsumierenden ankommt. Wir sind mittlerweile in einer Situation, wenn man sich die Ganztierkörperverwertung zum Beispiel anschaut, dass nur ein Bruchteil, also ungefähr 20-25% in Situationen, überhaupt im Handel bei den Konsumierenden ankommen. Ein Teil geht in die medizinische, in die Pharmaproduktion, zum Beispiel für Gelatine oder andere Hilfsstoffe. Und ein ganz, ganz großer Teil geht auch zu sehr billigen Preisen in den Export, wird also beispielsweise in Deutschland gar nicht mehr gewertschöpft und gewertschätzt. Woran liegt es? Weil wir halt viele Teile von so einem Rind und einem Schwein heutzutage hier gar nicht mehr in Form von Lebensmitteln für unsere Ernährung für wertig erachten und verarbeiten. Hier gibt es gerade ganz spannende Initiativen, die genau dort angreifen, wo zum Beispiel Sterneköche eng zusammenarbeiten mit Landwirten und Konzepte entwickeln, wie sie direkt diese Tiere verwerten zu wahnsinnig leckeren Gerichten, aber mit dem Blick auf eine ganzheitliche Nutzung. Nichtsdestotrotz ist es völlig klar, dass wir auch die pflanzliche Rohstoffbasis diversifizieren müssen und neue Produkte entwickeln. Und das Ganze muss ja nicht immer schlecht sein. Im Gegenteil, es bringt mehr Kreativität, es bringt mehr Variantenreichtum in unser Leben. Ganz eng damit ist verbunden natürlich auch die Möglichkeit, organisch, ökologischer anzubauen und vor allem regionaler die Wertschöpfung zu stärken. Und man kommt zu neuartigen sensorischen Eindrücken. Und das erklärt Ihnen vielleicht, warum eine Institutsleiterin mit einem Institut, das Lebensmittel entwickelt, zugleich auch Sinnesforscherin ist. Denn das bringt intrinsisch die Frage mit sich, was ist eigentlich guter Geschmack? Was brauchen wir eigentlich für unsere Ernährung? Oder welche Produkte denken wir heute noch gar nicht? Sind wir gar nicht kreativ genug und können wir aber ganz, ganz neu erfinden? Und genau mit diesen Fragen beschäftigen wir uns. Das heißt, die Rohstoffbasis wird sorgfältig von uns reflektiert, aber auch die Ressourcen effizient, dass wir möglichst ganzheitlich das, was angebaut wird, nutzen für eine gesteigerte Wertschöpfung und gleichzeitig aber auch versuchen zu bewegen, dass man hinterfragt, was die Qualität, was die Wertigkeit dieser Produkte ist. Denn wir haben dieses ganz, ganz stark verankerte Narrativ der kostengünstigen Lebensmittel in Deutschland. Wir hören dieses Narrativ immer wieder, natürlich mit dem Blick auch auf sozial Schwache, die sich Lebensmittel auch leisten müssen. Aber wir müssen auch kritisch hinterfragen, ob es denn tatsächlich sinnvoll ist, eine gesamte Branche auf billig, billig, billig zu trimmen und nicht vielleicht an Stellen, wo Menschen eben einkommensschwach sind oder soziale Schwierigkiten haben, auf anderem Wege zu stärken, aber dafür nicht eine wertige, eine hochwertige Produktion ein Stück weit einzudämmen oder gar zu behindern. Das heißt, wir beschäftigen uns intensiv mit diesem Begriff der Lebensmittelqualität. Da geht es auch darum, dass es nicht nur schmecken soll, sondern dass der ernährungsphysiologische Wert möglichst gut sein soll. Denn wenn ich zum Beispiel von bestimmten Lebensmitteln auf andere Rohstoffe switche, dann muss ich mir auch Gedanken machen, wie gut werden diese Lebensmittel denn verwertet? Haben sie eine hohe biologische Wertigkeit oder sind sie nur scheinbar nachhaltiger und decken gar nicht die Bedürfnisse, die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse, sodass am Ende des Tages gar nicht so viel dadurch gewonnen ist. Ich möchte hier ein bisschen an die Traditionen erinnern, die die Menschen entwickelt haben in ihrer Ernährung, denn sie sind tatsächlich nicht so dumm. Wir sprechen heute viel auch ab und zu mal von Hybrid-Lebensmitteln. also diese ganzen neuen modernen Begriffe Hybrid-Lebensmittel, dass also pflanzliche Lebensmittel kombiniert werden mit einem gewissen Anteil an fleischlichen Fleischproteinen oder an Milchzusätzen, tierischen Beilagen. Das sind eigentlich ganz, ganz alte Erfindungen, die die Menschheit um den ganzen Globus herum schon längst an vielen Stellen erfunden hat. Denken Sie einfach mal nur an den ganz banalen Eintopf. Ein Eintopf ist etwas, was die Menschheit über den ganzen Globus hinweg in allen Regionen der Welt erfunden hat. Viele verschiedene pflanzliche Ingredienzien mit einem kleinen Anteil einer tierischen Beilage. Und oh Wunder, es hat einen höchsten ernährungsphysiologischen Wert. Das heißt, wenn wir selbst uns auch betrachten, wie wir unsere Lebensmittelqualität steigern können, dann hilft es manchmal auch einfach, in die Vergangenheit zu schauen. Bleiben wir aber trotzdem bei den modernen Entwicklungen, also dass wir einen Boom bei den pflanzlichen Lebensmitteln haben, das merkt jeder ohne Zweifel, dass hier gerade die verschiedensten Produkte, also auch hier auf dem US-amerikanischen Markt beispielsweise, total durch die Decke gehen, dass es ein richtiger Hype ist. Das kann man ohne Zweifel sehen und das sind auch Dinge, mit denen wir uns im Institut beschäftigen. Einfach um diesen Möglichkeiten Raum zu eröffnen, Rohstoffe so zu nutzen, dass sie zu schmackhaften, nutritiven, also ernährungsphysiologisch wertvollen Produkten verarbeitet werden. Was kann man dort benutzen? Das sind natürlich die verschiedensten Hülsenfrüchte, das sind die verschiedensten Getreidesorten oder auch Nüsse. Und was kann man daraus machen? Das ist ganz faszinierend und erstaunlich und braucht auch an vielen Stellen gar nicht großen technologischen Aufwand, wie oft gesagt wird. Ich möchte Ihnen hier zwei Beispiele zeigen. In unserem Institut ist es gelungen, auf Erbsenproteinbasis einen Camembert zu entwickeln. Wir haben ihn ganz charmant Kerbse genannt, das Projekt. Und erstaunlich, es schmeckt auch wirklich wie ein Camembert und erst kürzlich auch ein künstliches Ei gewissermaßen, nämlich komplett pflanzenbasiert. Und das sehen Sie hier unten dargestellt. Das ist eben kein Ei, sondern es ist pflanzenbasiert. Nun muss man sich fragen, braucht man das? Es geht hier vor allem auch erstmal darum zu erforschen, was ist möglich, was ist denkbar, was ist realisierbar. Die nächste Frage ist, ist es nachhaltig, ist es wirklich eine bessere Option, auch in Regionen eben für Ernährung zu sorgen, wo es vielleicht schwierig ist, tierische Proteine zu generieren. Und am Ende des Tages steht auch immer die Frage, schmeckt es denn? Und deswegen ist das ein ganz intrinsischer Bestandteil unserer Forschung, auch immer die Humansensorik mitzuführen und darauf zu schauen, ob diese Produkte tatsächlich akzeptiert werden. Da kann man auch die Frage stellen, muss es so schmecken wie ein Käse oder wie Fleisch oder wie Wurst oder wie Ei? Oder kann es nicht ein komplett anderes neues Profil haben? Alle diese Fragen sind komplett richtig. Es geht darum, einen Möglichkeitenraum zu eröffnen. Menschen sind unterschiedlich und dem muss man Rechnung tragen und deswegen muss man Dinge explorieren und Möglichkeiten explorieren, auch wenn sich manche Leute das nicht vorstellen können. Aber es kann eine Option für andere sein, die dort sehr gut akzeptiert ist und es kann am Ende des Tages irgendwann auch einfach mal eine Ressourcenfrage sein. Deswegen beschäftigen wir uns auch damit, dass man zum Beispiel Lebensmittel aus Pilzen herstellen kann, oder auch aus Insekten oder wie diese Insekten zum Beispiel auch wiederum als Tierfutter genutzt werden können, um dann darüber vielleicht eine nachhaltigere Lebensmittelproduktion zu erzielen. Also immer mit der Frage, was geht prinzipiell? Schmeckt es? Muss es sein? Ist es nachhaltig? Ist es am Ende natürlich auch sicher? Ist es gesund? Wir schauen uns auch Nebenströme an und auch hier müssen wir Narrative kritisch hinterfragen und reflektieren. Man hört oft in den Medien mal, ach, Lebensmittelchemiker oder diese bösen Lebensmittelhersteller, die nutzen irgendwelche Abfälle, um daraus Lebensmittel zu machen. Solche Dinge muss man heutzutage kritisch hinterfragen und man wird sie noch kritischer hinterfragen müssen, wenn Ressourcen knapper werden. Denn es ist ja auch ein Stück weit eine Frage der Definition. Rückstände zu deklarieren als Abfälle kann an vielen Stellen auch schlicht und ergreifend eine Luxusdiskussion sein. Denn ab wann man etwas als Abfall bezeichnet, ist ja auch eine wahnsinnig spannende Forschungsfrage per se. Wenn dort werthaltige Inhaltsstoffe drin sind, die physiologisch wertvoll sind, dann wäre man ja eigentlich dumm, das nicht auch zu schauen, als Lebensmittel zu nutzen oder eben als Futtermittel oder vielleicht auch für technische Anwendungen. Dann kommt man zu ganzheitlichen Konzepten, dann kommt man zu neuen Produkten, die uns eine gesicherte Versorgung ermöglichen können, möglicherweise aber vielleicht auch verhindern, dass wir noch größere Flächen zerstören an Natur und diese eben auf diese Art erhalten können. Zentral ist immer das Thema Sicherheit bei allem, was wir entwickeln. Die Hygiene, der Schutz des Produktes sind extrem wichtige Themen, das ist ganz klar. Und spätestens jetzt bei der Corona-Krise mit den Infektionsszenarien ist auch allen, denke ich, klar geworden, wie wichtig und zentral das Thema Hygiene gerade auch in der Lebensmittelproduktion ist. Aber auch hier ist es eine Ressourcenfrage. Wie viel Hygiene kann ich mir denn leisten? Kann ich mir erlauben? Mit welcher Technologie? Wasser wird ja auch eine Herausforderung. Wasser wird knapp. Ich kann nicht mehr unendlich in Reinigungsprozessen Wasser verschwenden oder verbrauchen. Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, das müsste ja alles im Kreislauf geführt werden. Das heißt, wir müssen Hygiene und Reinigungsprozesse neu denken, auch möglicherweise Verteilprozesse, Produktausgabeprozesse. Ich habe intensiv zum Beispiel auch mit dem Handel zu tun. Da hört man gerne mal auch die Worte der Stör- und Risikofaktor Kunde. Also dieses Konzept, dass wir Supermärkte haben, die Leute hineinlaufen können und Lebensmittel antatschen können und aussuchen können, ist ja etwas, was man vielleicht auch durchaus mal gerade unter Pandemiezeiten kritisch betrachten muss. Und möglicherweise finden wir hier ganz andere Wege, wie die Lebensmittel dann auch an die Personen ausgegeben werden können. In dem Kontext kommt auch immer die Frage nach der Verpackung auf. Brauchen wir Verpackung? Am Ende des Tages darf man aber die wichtigste Funktion der Verpackung nicht vergessen. Einerseits ist sie natürlich Transportschutz. Das andere ist aber, dass sie auch wirklich eine wichtige Schutzwirkung hat. Das heißt, wir müssen an der Verpackung ansetzen, kritisch hinterfragen, welche Verpackungskonzepte brauchen wir wirklich? Immer mit dem Blick auch auf die Kreislaufführung und die Recyclingfähigkeit. Und da geht es auch schon los bei den Konsumierenden und Konsumenten. Auch wir sind Teil dieser ganzen Kette, die ein Bewusstsein auch für den Wert und die Wertigkeit der Verpackung entwickeln muss und auch schon helfen muss in den richtigen Schritten der Klassifizierung, der Sortierung, damit es überhaupt der richtigen Verwertung zugeführt wird. Gehen wir mal Schritt für Schritt diese Stufen durch. Warum Hygiene, warum Verpackung so hochrelevant sind, warum wir gerade aktuell auch wieder neue, wichtige Entwicklungen betreiben müssen mit dem Blick auf Hygiene und Reinigung. Wenn wir weg wollen von der Großproduktion von Lebensmitteln, wenn wir kleine und mittelständische Unternehmen stärken wollen, dann ist dort auch gerade eine ganz besondere Herausforderung, dass diese Unternehmen auch den hohen Hygieneanforderungen gerecht werden können. Sie brauchen dafür spezielle Methoden auch. Im industriellen Maßstab haben wir die unterschiedlichsten Reinigungsmethoden. Wir haben da jetzt auch ganz zielgerichtete und neue Technologien, die entwickelt werden mit Geräten, die durch solche Produktionsstraßen fahren können. Hier ein Reinigungsroboter von unserem Institut, der erkennt, wo Verschmutzung ist und dann ganz zielgerichtet mit so einem Reinigungsstrahl den Schmutz entfernt. Manche Hausfrau oder mancher Hausmann wird sich jetzt denken, boah, sowas hätte ich auch ganz gerne zu Hause. Tatsächlich ist es aber auch eine Ressourcenfrage an dieser Stelle wieder. Also so eine zielgerichtete Reinigung ist am Ende des Tages halt auch wichtig dafür, um Wasser als Ressource zu schonen. Und das Ganze kann man weiterführen für die verschiedensten Lebensbereiche, die Kochbereiche beispielsweise, hier im unteren Bild dargestellt, wo uns auch zukünftig möglicherweise Reinigungsroboter gezielt unterstützen können oder auch in der Gastronomie helfen können oder auch in der Versorgung von Personen. Natürlich muss man sich auch da immer fragen, wie viel Technik braucht es wirklich? Wie viel Technik können wir uns denn überhaupt leisten? Aber man kann sich diese Fragen auch stellen, gerade mit Blick auf sensitive Bereiche, wo es zum Beispiel Gefahr der Infektion gibt, der Kontamination. Und dort ist es dann doch erstaunlich, welche verschiedenen Technologien eigentlich alle möglich sind. Denken Sie zum Beispiel jetzt mal auch an ein Klinik-Szenario, wo es darum geht, dass wir diese Herausforderungen mit vielen multiresistenten Keimen haben, wo idealerweise vulnerable Patientinnen und Patienten nicht einer Infektion ausgesetzt werden sollten. In solchen Szenarien kann es wichtig sein, solche neuen Technologien einzusetzen, um eben auch Personen zu schützen. Und da wollte ich Ihnen einfach mal so ein paar Beispiele zeigen, an welchen Technologieentwicklungen man derzeit arbeitet. Das war der Themenkomplex Hygiene. Und Hygiene ist immer auch damit gekoppelt, mit der Nachhaltigkeit, nicht nur, weil ich Wasser nicht verschwende oder Reinigungsmittel, sondern weil auch keine Produktchargen weggeschmissen werden müssen, weil sie vielleicht in irgendeiner Produktionskette ein Hygieneproblem hatten. Und da wären wir auch schon wieder beim Verpackungsthema, denn wenn die Produktion hygienegerecht war, dann muss auch hinterher die Form der Verpackung richtig sein. Und dann sind wir direkt bei dem Thema, dass wir aber momentan konfrontiert damit sind, dass viel zu viel Plastikmüll produziert wird, dass also eine große Forderung da ist, Verpackungen durch biobasierte Varianten zu ersetzen, damit eben hoher Produktschutz gewährleistet wird und dass wir dann entsprechend Recycling oder Kompostierung anschließen können. Ist so leicht dahingesagt, sind tatsächlich Forschungsthemen, mit denen wir uns beschäftigen, indem wir uns anschauen, wie pflanzliche Rohstoffe genutzt werden können, zum Beispiel Fasermaterialien, um in solchen nachhaltigen Verpackungsmaterialien eingebaut zu werden. Aber das Ganze bringt die Herausforderung mit sich, die Funktionalität der Verpackung muss trotzdem erhalten bleiben, wenn das Lebensmittel nicht mehr geschützt ist dadurch, wenn die Sauerstoffdurchlässigkeit, die Wasserdurchlässigkeit zum Beispiel von der Verpackung verändert ist, dann gewinnt man nichts, wenn dadurch mehr Lebensmittel kaputt gehen. Oder wenn die Verpackung dann hinterher nicht mehr recycelbar ist. Oder wenn sie nicht mehr richtig maschinengängig ist, sodass sie nicht mehr vernünftig zu einer Form eben entsprechend gestaltet werden kann und man dann Sprödigkeiten oder Ähnliches hat. Das sind große Herausforderungen. Andere Chancen, Möglichkeiten und zugleich Herausforderungen sind, Restströme aus der Lebensmittelproduktion schlicht und ergreifend zu nutzen. Beispiel Milchsäure. Kann gewonnen werden als Abfallprodukt, zum Beispiel bei der Milch oder bei der Olivenölproduktion als Oliven- und Milchrestströme. Aber auch da sind wir genau an derselben Stelle, dass wir genau testen müssen, ob die daraus entwickelten Verpackungsmaterialien dann hinterher auch wirklich die Funktionalität mitbringen. Sie sehen, wir müssen momentan eigentlich im Ernährungssektor an allen Themen gleichzeitig arbeiten, die Lebensmittelentwicklung weiterentwickeln, die Verpackungstechnologien, die Reinigungstechnologien. Das kann man eigentlich nur noch im Konsortium mit verschiedensten Instituten tun. Es spielt sogar die Logistik mit hinein, denn bei allem ist nichts gewonnen, wenn enorme Transportwege da sind, wenn die Logistik hochkomplex ist, wenn es wahnsinnig aufwendige Sortier- und Reinigungsschritte gibt, dann haben wir nichts gewonnen. Und da möchte ich den Blick von all diesen Technologieentwicklungen auch mal auf uns richten. Denn warum sind wir in der Situation, dass wir so vieles durchdenken, überfragen, kritisch hinterfragen, reflektieren müssen? Das ist schon sehr stark getrieben von unserer Erwartungshaltung als Konsumentinnen und Konsumenten, unser gewohntes Produktportfolio zu haben in den einschlägigen Läden, Supermärkten, die wir gewohnt sind, wo wir hingehen und wo wir die Dinge kaufen, wie wir es uns eben vorstellen. Gleichzeitig haben wir unsere Erwartungshaltungen im Sinne der Nachhaltigkeit, was die Industrie tun muss, was sie umsetzen muss, um nachhaltig zu werden. Wir haben Forderungen, die Hersteller sollten zur Hilfe beim Recycling von Verpackungen verpflichtet werden. Und ich möchte nur noch Produkte kaufen, bei denen keine oder so wenig Verpackung wie möglich verwendet wird. Andererseits gehen wir an vielen Stellen oder viele Menschen sehr ja, willkürlich oder wenig reflektiert mit Verpackungen um. Sie sehen das hier, also unsere Gruppe, wir setzen uns dort ein, dass wir uns wirklich mal damit auseinandersetzen. Wir machen zum Beispiel samstags oder am Wochenende gehen wir Müll sammeln aus der Landschaft, haben hier also mal einfach in 1,5 Stunden zusammengesammelt, was wir alles so finden. Das andere ist, dass wir uns mit dem Recycling ja in unserem Institut auseinandersetzen. Also alles, was zum Beispiel der gelbe Sack so hergibt. Und Sie werden sich wundern, was man alles so in diesem gelben Sack findet und was das ganze Recyclingprozedere massiv erschwert, was Leute eben in solche Entsorgungssysteme hineinschmeißen, von toten Katzen über Windeln und was nicht allem. Das heißt also, die Bevölkerung muss ihren Part auch dazu leisten, damit solche Dinge überhaupt funktionieren können. Und gleichzeitig haben wir aber eine hohe Erwartungshaltung an das, was dann durch das Recycling geleistet wird. Da gibt es Umfragen, die zeigen, dass die Erwartungshaltung ist, es muss also die richtige Farbe haben, es darf nicht irgendwie gräulich oder bräunlich sein und es darf auch unter keinen Umständen sich irgendwie komisch anfühlen, was da an Recyclingmaterial produziert wird, geschweige denn, dass es riechen kann. Und jetzt werden Sie staunen, genau da schließt sich wieder der Kreis zu meiner Sinnesforschertätigkeit, denn genau das ist eine der größten Herausforderungen, zum Beispiel in der Entwicklung des Recyclings. Deswegen ist es gar nicht so einfach, Recycling massiv voranzutreiben, weil vieles davon schlicht und ergreifend zum Himmel stinkt, weil wir, wenn wir im gelben Sack uns mit den Dingen auseinandersetzen, die da drinnen sind, wir mit Waschmittelflaschen, mit Kosmetikprodukten, Verpackungen und so weiter zu tun haben, wo alles das drinnen ist, was wir als Konsumentinnen und Konsumenten erwarten, wie es riechen soll, nach Duftstoffen oder was auch immer. Und alles das fällt uns im Recycling auf die Füße und wir müssen lösemittelbasierte Technologien entwickeln, um das alles auch wieder herauszubekommen. Ein guter Punkt, denke ich, an dieser Stelle zu hinterfragen, muss das so sein? Und genau mit diesen Fragen setzen wir uns auseinander. Und nicht nur das, sondern auch damit, wie kommen die Produkte, die Lebensmittel zu uns? Wie sieht eigentlich überhaupt der Handel oder der Markt der Zukunft aus? Einerseits geht es ja darum, auch intelligente Bevorratungstechnologien zu entwickeln, bei der Verpackung per se. Welche Gebindegrößen braucht man? Muss es so sein, dass man für den Einzelhaushalt wirklich alles in noch kleiner abpackt oder muss man ganz andere Lösungen finden? Wo muss die Bevorratung stattfinden? Muss es so sein, dass wir Supermärkte haben, die bis unter die Regale gestapelt bestimmte Vorräte haben? Müssen wir nicht vielleicht sogar das Thema Bevorratung unter Krisensituationen nochmal ganz anders reflektieren, auch vielleicht von Seiten des Staates, ist auch ein Thema, das mich sehr treibt. Oder müssen wir vielleicht auch in unserer täglichen Versorgung über mehr Diversifizierung nachdenken? Es sind gerade viele Unternehmen, die einen enormen Auftrieb bekommen, Hofläden beispielsweise, genossenschaftliche Produktionsverbünde, agrarische, genossenschaftliche, solidarische, ökonomische Unternehmen. Welche Technologien brauchen die eigentlich, um regional ihren Vertrieb besser hinzubekommen? Ein Direktvertrieb vielleicht? Wie sieht's mit den Hygieneanforderungen aus? Haben wir dafür schon die richtigen Technologien? Das sind Fragen, die uns total treiben. Und warum treiben die uns? Und da komme ich jetzt eigentlich eher zum Schluss meines Vortrags, weil wir uns heute gar nicht mal nur mehr mit der Frage der Nachhaltigkeit beschäftigen müssen. Eigentlich sind wir bei der Frage der Resilienz. Wir sehen tagtäglich, dass wir in einem komplexen Netzwerk leben. Weltumspannende Wertschöpfungsnetzwerke. Und das gilt gerade für die Ernährungswirtschaft. Produkte, die über den ganzen Globus transportiert werden, an den verschiedensten Stellen verarbeitet werden, um dann irgendwann in irgendeiner Form auch wieder in den Handel zu kommen. Wir haben gesehen, dass dieses System durchaus vulnerabel ist. Es sind in den letzten 2-3 Jahren eine ganze Reihe von Krisen um die Ecke gekommen, die eigentlich ehrlicherweise absehbar waren. Und die uns gezeigt haben, dass diese vernetzten Systeme der Lebensmittelversorgung kritisch und vulnerabel sind, dass es kritische Stellen gibt, wo die Themen Authentizität, Kontamination, Täuschung und eben auch Krisenszenarien, also kriegerische, terroristische oder sonstige Akte, durchaus einschlagen können. Und das ist für mich auch jetzt der Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, ob in unserer Forschung nicht eigentlich das Thema Food Safety oder Food Defense zentral steht. Und das ist ein Thema, das mich wirklich sehr treibt, denn diese Bedrohungslagen, die haben sich schon viel früher abgezeichnet. Und es ist es ist höchste Zeit, dass wir darüber nachdenken, wie wir uns eigentlich für die Zukunft aufstellen. Wir haben gesehen, unsere Versorgung mit Grundnahrungsmitteln ist komplex, ist abhängig von global verzweigten, volatilen Netzwerken, komplexe Stoffströme, komplexe Lieferketten. Da steht mal irgendwann ein Schiff im Suezkanal quer oder ähnliche Dinge und schon merken wir, dass wir da irgendwie ein Problem haben. Wir haben diesen einerseits enormen Preisdruck, gleichzeitig haben wir Subventionsabhängigkeiten und das war alles schon unter Normalsituationen. Die Landwirtschaft war schon unter Normalsituation, schon vor Corona, unter massivem Druck, hat den hohen bürokratischen Aufwand, viel manuelle Routine. Das gilt übrigens für die gesamte Lebensmittelproduktion. Und die Digitalisierung schreitet zwar voran, aber ist noch nicht so weit, wie wir es uns wahrscheinlich wünschen würden. Gleichzeitig kommt immer mehr Druck auf die Landwirte, was wir ja vorhin auch schon gesehen hatten. Und trotzdem ist die gesamte Kette in der Pflicht bis hin zu den Konsumentinnen und Konsumenten. So, und nun kommt dazu, dass wir Krisensituationen haben, die Kriegssituation, dass die Landwirtschaft unter noch größeren Druck fällt, weil Saisonarbeitskräfte ausfallen, bei Roh- und Hilfsstoffe ausfallen, Technik nicht geliefert werden kann, Ähnliches. Wir haben einbrechende Logistik durch Grenzschließungen, durch Verlagerung der Transportwege. Was auch sehr stark zunimmt, was vielen gar nicht bewusst ist, dass kriminelle Handlungen in der gesamten Kette der Ernährungsversorgung zunehmen, ist ja auch ganz logisch, ist ganz verständlich, wenn Ressourcen verknappen, wenn Lebensmittel und Rohstoffe teurer werden, dann sind diejenigen nicht weit, die aus einer solchen Situation auch Profit ziehen wollen, und zwar nicht immer mit den schönsten Methoden. Und dass solche Prozesse vielleicht auch noch durch den E-Commerce beschleunigt werden, das muss man, glaube ich, nicht noch länger ausführen. Das ist selbstverständlich. Dann haben wir weitere Einschränkungen oder Probleme, zum Beispiel durch Hamsterkäufe, so banale Dinge, dass auch aus Pfandsystemen dann, wenn Hamsterkäufe stattfinden, dann solche im Kreislauf geführten Verpackungssysteme, dass die nicht mehr zurückkommen und wir dann ein Problem zum Beispiel beim Abfüllen von Lebensmitteln bekommen. Alles das sind Symptome einer verzweigten, vernetzten, komplexen, wahnsinnig anfälligen Struktur, die wir uns aufgebaut haben. Und deswegen ist das, woran wir gerade aktuell forschen, tatsächlich Resilienzforschung und eine vorausschauende Forschung, wo wir von der risikosensitiven Lebensmittelversorgung hinwollen zu einer risikoresistenten. Das heißt, wir sind in einer regelrechten Lagebetrachtung. Wir schauen uns verschiedene Szenarien an. Wir versuchen herauszuarbeiten, welche potenziellen Krisen an welchen Stellen welche Effekte hervorrufen können. Oft werden wir momentan von den realen Situationen überholt, sei es jetzt im Verpackungssektor, dass Kartonagen verknappen beispielsweise, dass keine Kunststoffe mehr verfügbar sind, weil sie eben mit den verschiedensten Ressourcen in Verbindung stehen, dass Glas eine Herausforderung wird für die Lebensmittelverpackungen, weil zum Beispiel die Glashütten große Probleme bekommen wegen der eskalierenden Energiepreise und vieles mehr. Und für alles müssen wir Lösungen haben. Denn was wir uns nicht erlauben können in der Ernährungswirtschaft, was manche anderen Branchen tun, ist, dass die Bänder stillstehen. Das kann sich wirklich keiner erlauben. Und deswegen steht für uns zentral nicht mehr nur das Thema der Nachhaltigkeit, sondern der Resilienz und der Sicherheit. Deswegen kümmern wir uns in unserer Forschung um die Themen Food Safety, Food Security, also die gesicherte Versorgung mit sicheren Lebensmitteln. Und wir sehen das als eine Einheit der verschiedenen Sicherheitselemente, wo jeder einzelne ein Baustein ist. Sie sehen hier unten in meinem Balken, dass die persönliche Sicherheit ein wichtiger Bestandteil ist, der einmündet in die Sicherheit der Gemeinschaft. Und da möchte ich den Bogen nochmal schließen, zurück zu uns und den Blick auf uns richten und auf das, was wir konsumieren. Ich möchte eigentlich gar niemandem vorschreiben, was er essen darf oder was er nicht essen darf, was er kaufen darf oder nicht kaufen darf. Aber ich denke, wir alle miteinander sind sehr, sehr gut beraten, uns Gedanken darüber zu machen, aus welchen Quellen, von wem, auf welchem Wege wir welche Produkte erhalten, damit unsere Sinne angesprochen sind, damit wir genießen können mit all unseren Sinneseindrücken. Denn es ist nicht immer zwingend Verlust oder es ist nicht immer Verzicht oder es ist nicht ein Mangel an Genuss, wenn man seine Gewohnheiten doch ein Stück weit verändert und auch mal neue Dinge ausprobiert, von denen man weiß, wo sie wann hergestellt wurden und wo man weiß, dass sie eben nicht ewige Distanzen hinter sich haben. Und deswegen macht es Sinn, nicht nur auf Technologieentwicklung, auf neue Prozesse, auf neue Produkte den Fokus zu richten, sondern auch auf neue Wirtschaftsmodelle, auf neue Produktionsmodelle, eben zum Beispiel vielleicht auch genossenschaftliche Agrarproduktionssysteme und vor allem auf uns selbst zu schauen. Ich möchte mich hier überhaupt nicht hinstellen und sagen, das oder das ist richtig, denn diese Antwort kann man nicht geben, sondern man muss wirklich die Einzelfälle betrachten. Wann ist es nachhaltiger, ein pflanzliches Produkt zu konsumieren? Wann ist es nachhaltiger, auch ein tierisches Produkt zu konsumieren oder ein Hybrid daraus? Und was schmeckt auch den jeweiligen Personen? Menschen sind divers und darauf müssen wir uns einstellen. Und wir müssen Möglichkeiten bieten. Und deswegen entwickeln wir mit Begeisterung und Enthusiasmus Dinge wie einen Erbsenkäse oder auch einen Lupinenjoghurt oder auch Hybridprodukte. Wir entwickeln dazu die passenden Verpackungslösungen, wo wir schauen, dass wir möglichst ressourcensparend arbeiten, sicherstellen, dass der Kreislauf geschlossen wird, dass wir das Recycling auch nicht aus dem Blick verlieren und dieses Recycling wiederum auch nachhaltig ist. Denn Recycling muss nicht per se nachhaltig sein. Es geht auch darum, wie viel Energie geht wiederum in diesen Prozess hinein. Das heißt, woran wir am Ende des Tages forschen, ist eigentlich auch ein Stück weit ein neues Wertesystem. Ein Hinterfragen unseres Wirtschaftens. Denn es hat ganz viele soziale, ökonomische und ökologische Aspekte. Und was mir ganz wichtig ist, Ihnen mitzugeben, dass Gesundheit, Nachhaltigkeit, Resilienz und Souveränität alle am Ende des Tages zusammenhängen. Denn sie sind alle die Basis für unser Leben, unser Überleben und für unsere gemeinsame Zukunft. Und sie müssen nicht bedeuten, dass uns das Ganze nicht schmeckt. Im Gegenteil. Es kann uns sehr wohl schmecken, denn es kann uns neue Produkte eröffnen. Und an der Stelle möchte ich daran erinnern, dass alles das, was wir heute konsumieren, vieles davon aus Krisen hervorgegangen ist. Das machen sich viele nicht bewusst, dass das, was wir in großen Teilen bei uns zu Hause haben, Brot, Käse, Joghurt, Salami, fermentierte Würste und so weiter, alkoholische Getränke, sind viele Dinge durch Zufall entstanden, weil etwas verdorben ist und der Mensch begriffen hat, schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Ist ein neuer Rohstoff, hat eine neue Ausprägung bekommen, hat sogar vielleicht besser satt gemacht und man hat mit Staunen festgestellt, diese neue Entdeckung hat mir gelehrt, noch besser zu überleben und in die Zukunft zu gehen. Und deswegen ist jeder von uns gefordert, sich selbst in den Fokus zu nehmen, um offen für Neues zu sein. Und mit dieser letzten Folie, glaube ich, ist Ihnen klar geworden, warum wir ein völlig enthusiastisch forschendes Institut sind, die sich nicht nur damit auseinandersetzen, wie wir nachhaltiger werden können durch Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft, die sich nicht nur damit auseinandersetzen, wie unsere Sicherheit garantiert ist, unsere Versorgungssicherheit garantiert ist, sondern warum auch gerade die Themen Gesundheit und Wohlbefinden für uns so zentral stehen. Der Blick auf den Menschen und sein Konsumieren. Und das ist der Hebel, den wir ansetzen müssen, um zu verstehen, wie wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, freue mich auf Ihre Fragen und hoffe, dass Sie vielleicht nebenbei doch etwas genießen konnten.
Ja, liebe Frau Büttner, herzlichen Dank für diesen enthusiastischen Vortrag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ebenfalls möglichst enthusiastisch die F&A-Funktion zu nutzen und Ihre Fragen an Frau Büttner aufzuschreiben. Wir bitten vorab schon mal um Verständnis, dass wir in der Kürze der Zeit nicht alle Fragen beantworten können, aber wir werden uns bemühen, die wesentlichen rauszuarbeiten. Sie haben auch die Möglichkeit, bei den Fragen den kleinen Daumen nach oben anzuklicken. Also wenn Ihnen eine Frage gefällt, die Sie vielleicht auch gerne gestellt hätten, dann können Sie mit einem Daumen nach oben diese Frage bewerten. Ja, liebe Frau Büttner, wir legen vielleicht gleich los. Einige Fragen sind schon da. Wie gesagt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie finden die Funktion F&A in der Menüleiste unten oder oben, ganz in der Nähe vom Chat. Und Lennart möchte gerne wissen, wie kann ein tierisches Produkt nachhaltiger sein als ein pflanzliches?
Also wenn man ein Produkt bewertet, dann muss man sich wirklich alles anschauen. Dann muss man sich die gesamte Kette anschauen. Also man muss schon vom Anbau, also als erstes muss man schauen, dass die Flächen, wo das pflanzliche Produkt angebaut wurde, dass dafür nicht ein Ökosystem zum Beispiel geopfert wurde. Eine ganz wichtige Frage, mit der wir uns zum Beispiel auch mit unserem Project Center in Brasilien beschäftigen. Es bringt nichts, ein pflanzliches Produkt, also zum Beispiel dieses schöne Beispiel der vielen Ölpalmen, die angebaut werden und dafür wird Dschungel geopfert. Das ist mal ein erster Schritt. Also wo wird angebaut? Das kann ein Gewinn sein, wenn man eine Fläche erschließt, die verwüstet war, die eben vielleicht auch durch menschliches Handeln zerstört wurde. Dann hat man schon einen großen Nachhaltigkeitsgewinn. Dann muss eingehen, hat man große Transportwege, um dieses Produkt herzustellen beispielsweise, oder hat man einen großen Energieeintrag oder einen großen Wasserverbrauch in der Prozessierung dieses pflanzlichen Lebensmittels. Alles das sind Faktoren, die man bei einer Nachhaltigkeitsbetrachtung mit einbeziehen muss. Ich erlebe momentan die verrücktesten Auswüchse an solchen Nachhaltigkeitsthemen, also vegane Produkte beispielsweise, die quer über den Ozean von irgendwo von Südamerika nach Europa geflogen werden. Das macht doch keinen Sinn. Und das sind alles Dinge, die in eine Nachhaltigkeitsbetrachtung eingehen müssen.
Wobei es mit veganen Produkten wahrscheinlich immer noch besser ist, als wenn es Fleischprodukte wären, die quer
fliegen. Ja, man kann es immer noch poppen.
Das bringt mich auch eine Frage, die mir selber so auf den Nägeln brennt und die vielleicht dann noch auf eine Frage der Zuschauer dann überleitet. Die Frage, also Sie sind ja wahrscheinlich nicht nur für den nationalen Markt in Deutschland zuständig, sondern gucken auch Europa weltweit, dass man da nochmal rausarbeitet, weiß nicht, Verpackungen weltweit, kulturelle Unterschiede, da haben Sie sicherlich sehr viel zu erzählen. Das würde mich interessieren, wie man da rangeht, wie Sie da fokussieren oder von welchen Anekdoten Sie uns da vielleicht auch berichten können, was da alles so los ist in der Welt.
Ja, also das ist tatsächlich eine Frage, die mich sehr treibt. Natürlich möchte ich am liebsten die Welt retten, ist klar, möchten wir alle, also das ganze Institut, aber wir sind dafür doch ein sehr überschaubares Institut, also mit Roundabout um die 300 bis 350 Leute. Man muss da realistisch bleiben, dass das nicht gelingen wird. Also das, was wir tun, ist, wir entwickeln unsere Technologien natürlich vor allem im nationalen Markt. Aber unser Wunsch ist dann, dass diese Technologien natürlich auch irgendwann in andere Regionen auch übertragen werden. Ich habe vorhin angemerkt, wir haben zum Beispiel ein Project Center in Brasilien, einfach weil wir dort auch die Notwendigkeit sehen, weil dort vor Ort auch eben so viel Regenwald zerstört wird, dass wir Alternativen aufzeigen. Aber am Ende des Tages müssen auch wir schauen, wie wir unsere Ressourcen einsetzen. Und deswegen ist mir auch so wichtig, dass wir nicht nur allein als ein Institut vor uns hin kämpfen, sondern ich bin auch in einer anderen Rolle Sprecherin des sogenannten Leitmarkt Ernährungswirtschaft der Fraunhofer Gesellschaft. Und was wir da gerade versuchen, ist, die verschiedenen Institute der Fraunhofer Gesellschaft so zusammenzubringen, dass wir möglichst als großes Team, als großes Konsortium diese großen Herausforderungen angehen, ja.
Ah, danke. Und welche Rolle spielt Digitalisierung in diesem ganzen Thema? Digitalisierung ist ja bei AKTECH ein großes Ding. Kam jetzt auch eine Frage, dass Sie da vielleicht eine Idee uns geben können.
Die Digitalisierung spielt da an ganz, ganz vielen Stellen eine wichtige Rolle. Also wenn es zum Beispiel gerade um dieses große Thema der Sensorik, Diagnostik, Analytik geht. Also wir haben Herausforderungen jetzt zum Beispiel im Bereich der Lebensmittelsicherheit. Einerseits werden neue Lebensmittel entwickelt, andererseits habe ich gesagt, die Lebensmittelkriminalität eskaliert ein Stück weit. Das heißt, wir brauchen dort auch neue Technologien, um eine neue Form der Überwachung zu entwickeln. Also die gegenwärtige Lebensmittelüberwachung kann es gar nicht mehr stemmen, dieses punktuelle Prüfen. Und deswegen brauchen wir dort neue Technologien, die dezentral potenzielle Verschnitt oder Panschereien oder Ähnliches erkennen. Und da ist natürlich die Digitalisierung total wichtig.
Ah, danke.
Bei den Rohstoffen.
Super. Bevor ich hier an Herrn Schulz wieder übergebe, noch eine letzte Frage. Food-Terrorismus war jetzt so ein Schlagwort, was hier reinkommt. Sie hatten ja über Food Security und Food Safety geredet. Mhm. Das hört sich auch sehr beunruhigend an. Also Sie hatten ja den Supermarkt gesagt, wo man ja locker, ich will jetzt keinen aufrufen, aber natürlich da was Böses machen könnte, wenn die Sachen da überall ausliegen. Beschäftigen Sie sich auch damit? Haben Sie dazu auch Zeit oder wer geht da ran? Ist das vielleicht auch ein Thema der Zukunft dann insbesondere?
Ja, deswegen ist mir dieses Thema ja auch so wichtig, dass wir diese lang verästelten und komplexen Ketten kürzer bekommen. Also das ist ganz diese banale Forderung nach mehr Regionalität, die viele ja unter dem Nachhaltigkeitsblickwinkel sehen, ist ja auch unsere Chance, mehr Sicherheit ins System zu bekommen. Je kürzer die Ketten sind, je besser nachverfolgbar, wer was produziert hat und verarbeitet hat, desto größer ist ja auch die Möglichkeit, dann irgendwelche böswilligen Aktivitäten einzugrenzen. Aber Sie haben völlig recht, ja, also das sind Szenarien, also diese Bedrohungsszenarien im Supermarkt, ist gar nicht unüblich, wissen vielleicht viele nicht, haben oft einen erpresserischen Hintergrund, also dass Leute an irgendwelchen Verpackungen was manipulieren, möglicherweise gar nichts wirklich tun, aber trotzdem versuchen, Supermarktketten zu erpressen. Und das sind Themen, das machen nicht wir selber, aber andere Institute oder andere Forschungseinrichtungen, die dann schauen, wie man auch Überwachung so gestalten kann, dass es natürlich auch nicht die Privatsphäre der Personen beeinflusst, die im Supermarkt einkaufen gehen. Aber dass sie geschützt sind. Das sind alles große Herausforderungen, ja.
Ja, eine ganz andere Frage sozusagen aus einer anderen Richtung. Halten Sie es für möglich, das Geschmacksempfinden einer Bevölkerung in Gänze so zu beeinflussen, dass eine Ernährung dieser Bevölkerung nachhaltiger werden könnte, weil zum Beispiel Herstellungsprozesse und oder Inhaltsstoffe dahingehend optimiert werden?
Tatsächlich ist das ja ein kontinuierlicher Prozess. Also der Geschmack der Bevölkerung ist ja nie fix gewesen, sondern hat sich schon immer über die Generationen verändert. Das Wichtige ist, an welcher Lebensphase angesetzt wird. Es gibt ja so sensitive Fenster, könnte man gewissermaßen sagen, in der Entwicklung, wann Menschen auf Lebensmittel geprägt werden. Und das ist ja ganz erstaunlich, auf was man alles so geprägt werden kann. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen vergammelten schwedischen Fisch zum Beispiel mal probiert haben. Da muss man sich auch dran gewöhnen, aber wenn man offen ist, sensorisch, dann schafft man auch das. Aber prinzipiell ist es so, wenn man gerade auch bei den jungen Generationen ansetzt, auch mit der Einführung neuer Lebensmittel oder neuer Produkte, dann kann man sehr wohl den Geschmack prägen oder leiten. Andererseits, das geht vielleicht hier auch ein bisschen auf die Frage, warum werden eigentlich vegane Produkte oft als fleischig beworben? Ist es schon so, man kann auch die verschiedenartigsten Produkte so entwickeln, dass sie bestimmte Noten bekommen. Und wir sind in einem Übergangsprozess. Also da würde ich genau da andocken wollen. Es gibt jetzt viele Menschen, die möchten mehr pflanzlich essen, aber sie sind halt zu stark geprägt auf diese Geschmackseindrücke, die sie gelernt haben als Kinder. Manche tun sich leicht, an neue Lebensmittel zu gewöhnen, und manche tun sich schwerer. Menschen sind einfach unterschiedlich. Und das sind die Gründe, warum man auch eben Lebensmittel entwickelt, die dann ja so ein Stück weit Geruchs- und Geschmackseindrücke imitieren.
Vielleicht eine Frage dazu. Diese Geschmacksprägung, gerade im Kindesalter, ist die irreversibel? Gibt es da auch Forschung dazu? Oder kann man Geschmackssinn auch im späteren Verlauf vielleicht ein wenig austricksen?
Kann man absolut. Kann ich meinen eigenen Papa als Beispiel heranführen, beispielsweise auch mich selbst. Das sind dann so Anekdoten, die einem zeigen, wie stark man verfestigt sein kann, erstmal in Lebensmittelprägungen. Also als mein Papa beispielsweise jung war, gab es noch keine Pizza in Deutschland. Die kam dann erst im Laufe der Zeit, und er hat dann im jugendlichen Alter das erste Mal eine Pizza gesehen. Erster Reflex war, so ein Zeug esse ich nicht. Und hat dann natürlich trotzdem eine Pizza dann auch mal probiert und hat sie gegessen und sehr wohl für gut befunden und sich an diesen Geschmack gewöhnt, auch wenn es ein für ihn völlig neuartiger Geschmack war. Viele beobachten es auch mit asiatischem Essen oder anderen Dingen, aber es hat sehr viel mit der eigenen Bereitschaft zu tun, und deswegen habe ich meinen Vortrag auch so gehalten. Es hat damit zu tun, auch bewusst offen zu sein für neue Eindrücke. Und bei manchen sensorischen Eindrücken braucht es auch eine Gewöhnungsphase. Ich zum Beispiel habe früher grünen Koriander gehasst wie die Pest. Und dann habe ich mich erzogen und habe es immer wieder probiert. Und immer wieder probiert. Und immer wieder. Ja, und jetzt mag ich ihn. Also man kann das trainieren und man kann es auch dann irgendwann für gut empfinden.
Bei der Pizza geht es sicherlich schneller als beim Grünkohl. Wäre meine Erfahrung. Herr Weizing.
Der Supermarkt der Zukunft war an verschiedenen Stellen das Thema gewesen. Und da würde ich noch gerne so Bilder im Kopf erzeugen, praktisch, was da alles los sein kann. Wir fangen jetzt ja so hinten an mit den Kassen, wo man dann selber seine Dinger da selber kassieren kann. Aber Sie meinten ja eher, ach so, es gibt ja den dummen Spruch, die Universität wäre schön ohne Studenten und der Supermarkt wäre schön ohne Kunden. Ich meine, dieser Witz muss jetzt doch sein, ja. Oder eben die Supermärkte sind viel zu voll bei uns. Also das ist ja revolutionär, Frau Büttner, darf man sowas sagen. In welche Richtung denken Sie denn da noch so?
Also ich denke da wirklich auch an diese Konzepte des regionaleren Vertriebs auch direkt aus erster Hand. Also wenn wir es wollen, dass mehr Wertschöpfung auch bei unseren Primärproduzenten, also zum Beispiel bei den Landwirten ankommt, dann müssen wir es irgendwie hinbekommen, dass den Landwirten zum Beispiel auch nicht die Rohstoffe an der billigsten Stufe aus der Hand genommen werden, sondern dass sie auch direkt mehr partizipieren können. Also zum Beispiel Kartoffeln, dass sie schon die Möglichkeit haben, die weiter zu verarbeiten zu anderen Produkten und dass die dann regionaler gekauft werden. Ein Beispiel hier die Hofläden, die können auch genossenschaftlich organisiert sein, die können auch ein Stück weit eine kleine Art von Supermarktstruktur sein. Das entwickelt sich gerade überall. Also man sieht es, wenn man eben in der Umgebung von München auch mal eine Radeltour macht und so mit offenen Augen unterwegs ist, dann sieht man, dass hier immer mehr diese Selbstbedienungskonstrukte aus dem Boden poppen, und das können ja auch alternative Modelle sein. Aber da kommen dann noch die spannenden Fragen der Lebensmittelsicherheit, der Hygiene und wie eben die Vertriebsmodelle sind, ja.
Wobei ist das jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen blauäugig anhört, vielleicht im Speckgürtel von München mag das funktionieren, aber in welchen Megacities oder sowas, wenn wir nochmal global denken, da natürlich nicht. Also da muss man sicherlich dann andere Konzepte haben zu
gewinnen. Genau, und zwar immer angepasste Konzepte. Und deswegen gibt es kein Entweder-Oder. Also ich kriege ja in aller Regel immer die Frage nach Entweder-Oder, ist das besser oder das besser oder das? Und die Antwort ist nie eine, das macht die Leute nicht glücklich, sondern es muss der Situation und der Region und der Konstellation angepasst sein. Das ist der Knackpunkt. Und da können die verschiedensten, diversen Modelle auch entstehen. Urban Farming ist ja auch etwas, was gerade hier groß in der Diskussion ist und am Kommen, wird mit Sicherheit auch ein Baustein sein, aber wird nicht für jede Stadt taugen, weil manche Städte sind so dermaßen hochgradig kontaminiert, weil sie momentan noch den ganzen Autoverkehr drin haben, dass ich das nicht empfehlen würde, dass man da drin große Landwirtschaft betreibt.
Schön. Was halten Sie denn grundsätzlich von beispielsweise Etiketten oder Labeln wie den Nutri-Score? Ist das eine sinnvolle Verbraucherinformation, Ergänzung oder eher fragwürdig?
Also man nähert sich damit auf jeden Fall schon mal ein Stück weit dem Thema an. Deswegen finde ich es wichtig, also dass man jetzt mal kritischer hinterfragt, welchen ernährungsphysiologischen Wert haben Lebensmittel. Wobei es da auch, das weiß man ja, die verschiedensten Auswüchse momentan noch gibt. Also was als ernährungsphysiologisch wertvoll oder nicht wertvoll deklariert wird. Hier wird meines Erachtens auch in Zukunft, kann ich mir vorstellen, die Digitalisierung noch eine viel größere Rolle spielen. Dass man auf andere Art besser Informationen über Lebensmittel bekommt. Und da möchte ich auf das Verpackungsthema zurückgehen. Denn die Verpackung ist ja heutzutage oft nicht mehr nur einfach Schutz, sondern vor allem auch Werbeträger und Marketing-Element. Jetzt kann man sich fragen, muss ich das alles auf eine Verpackung draufklatschen, diese ganzen Informationen, oder kann man zukünftig nicht auch einen ganz anderen Weg finden, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu informieren? Und ich möchte mal nur so eine kleine Seitenanekdote ansprechen, denn tatsächlich sind diese ganzen verschiedenen Dinge, die da drauf gedruckt werden, auf die Verpackungen, die Farben und was nicht alles, am Ende auch wieder ein Problem im Recycling. Also muss man das auch hinterfragen, was klebt man denn noch alles auf die Verpackung oder kann man Informationen nicht auch auf anderem Wege und noch viel, viel besser transportieren als mit so einem Label?
Wenn ich darf, dann vielleicht gleich dazu anschließend noch eine Frage. Warum sind gefährliche, unnötige Stoffe, von denen man weiß, dass sie umweltschädlich sind, immer noch nicht verboten? Zum Beispiel die Waschmaschinenpads aus Plastik, was sich nur angeblich anscheinend auflöst, wusste ich auch nicht. Weichspüler ebenfalls oder die biologisch abbaubare Biomülltonne. Entschuldigung, nicht die Tonne, sondern die Tüten.
Die Tüten, ja. Tatsächlich gibt es da ganz, ganz viele Beispiele und an vielen Stellen wird es auch jetzt erst so richtig klar. Also wenn man sich jetzt auch nur anschaut, bei vielen Stoffen sind die Implikationen sogar noch nicht mal bewusst, was sie für einen negativen Nachhaltigkeitseffekt haben. Ich habe es ja vorhin angesprochen, die Tatsache, dass wir Duftstoffe, Parfumstoffe in unseren Waschmitteln haben und nicht so knapp, wirkt sich einerseits darauf aus, dass diese Stoffe mit dem Waschwasser dann in das Abwasser gelangen. Das ist auch nicht so toll. Da muss ich dann hinterher auch wieder mit komplexen Methoden versuchen, es herauszubekommen. Es ist aber auch gleichzeitig Schuld daran, mitunter, dass ich dann im Recycling einen großen Aufwand betreiben muss, um diese Substanzen aus den Kunststoffen wieder herauszubekommen. Also da kann man ganz viele Beispiele bringen. Und das, was man sieht, ist, dass wir eigentlich nur reparieren. Wir reparieren an den verschiedensten Stellen. Wir haben Produkte entwickelt, ohne uns im Sinne der Technikfolgenabschätzung zu fragen, was sie eigentlich tun in uns, in unserer Umwelt. Und was wir jetzt tun, ist, diese Produkte reparieren, statt dass wir sie neu denken. Und zwar prinzipiell neu denken.
Apropos neu denken, also jetzt setzt sich allmählich der Gedanke auch durch, dass man sich bevorratet für 10 Tage, 14 Tage, Wasserflaschen und andere Dinge. Und das ist vielleicht auch eine Sache für die Verpackungsindustrie, denn ich ärgere mich immer darüber, dass dann nach 3 Jahren meine Wasserflaschen abgelaufen sind, ich wieder alle 3 Jahre neue kaufen muss. Sind Sie da auch dran oder sagen Sie, ey Weize, kauf alle 3 Jahre neues Ding oder trink das zwischendurch und dann laufender Vorrat? Wie denken Sie da?
Das war genau das, was ich vorhin auch angesprochen habe, das sorgfältige Reflektieren, wo werden wir unsere Vorräte haben, in welchem Maße und wie werden wir die managen müssen. Ja, prinzipiell ist das etwas, also die Vorräte, die man zu Hause hat, die sollte man immer durchwechseln, aber dabei sich auch sorgfältig Gedanken machen, in welcher Form man bevorratet. Ja, gerade mit dem Blick auf die Krisensituationen, die potenziellen, denke ich, wird es auch ein Forschungsthema oder eine Frage, eine Entwicklungsfrage sein. Was ist eigentlich ein bestimmter Grundstock an Vorräten, die man zu Hause haben sollte, und wie ist dort die perfekte Verpackungslogistik dazu oder die Dimensionierung, die man dazu hat? Und das wird nicht nur eine Frage der Haushalte sein. Also das wird generell eine Versorgungsfrage für die Bevölkerung sein. Es wird eine grundsätzliche, also auch eine Staatenfrage sein.
Genau, wenn wir schon bei staatlichen Maßnahmen und Fragen sind. Es kam im Chat dann auch so die Frage nach der Bildung. Wie kann man die Leute endlich dazu bringen, vernünftig zu handeln, nachhaltig, achtsam, pipapo? Oder muss man letztlich mit staatlichen Zwängen, du darfst nur einmal die Woche Fleisch essen, wenn überhaupt, dann arbeiten? Das ist ja so ein Spannungsfeld, über das wir schon lange in verschiedenen Feldern nachdenken. Stellt sich das jetzt bei der Ernährung in besonderer Dringlichkeit oder sagen Sie, muss man auch kulturell unterschiedlich handhaben?
Also Zwang prinzipiell, glaube ich, ist nicht der richtige Weg, aber wir müssen jetzt die Weichen prinzipiell in unserem wirtschaftlichen Handeln stellen und unsere Produktionsweisen und alles, was damit verbunden ist, auch sorgfältig reflektieren. Also an den Grundsatzfragen ansetzen, wenn wir Tiere produzieren in Deutschland und dann aber nur 20% als Fleisch oder Produkte in Deutschland nutzen und davon wieder einen Löwenanteil um die Welt karren, zum Beispiel eben nach China exportieren, dann ist das ja vor allem erstmal auch ein großer Hebel, um für die Nachhaltigkeit anzusetzen. Also wir müssen uns auch wirklich lernen, denke ich, die richtigen Fragen zu stellen. Wo sind die größten Bugs in der Nachhaltigkeit und die zuerst mal eliminieren? Und dann sind es nämlich sogar an der Stelle nicht mal nur Nachhaltigkeitsfragen, sondern auch Resilienz- und Souveränitätsfragen. Weil wenn wir das, was wir produzieren, auch verwerten in Deutschland zum Beispiel oder jeder in seiner Region das verwertet, was er produziert, dann ist das am Ende auch eine Resilienz- und Souveränitätsfrage. Mhm.
Vielleicht zur Souveränität auch nochmal. Die Verbraucherinformation ist da ein wichtiger Punkt, über den du, Trisco, haben wir schon gesprochen. Habe ich jetzt gelernt, ist im Recycling durchaus vielleicht kritisch, diese bunten Symbole, die zahlreich auf die Verpackung gedruckt werden. Vielleicht da auch nochmal unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung. Welche Entwicklungen zeichnen sich denn dort für die Zukunft vielleicht ab, dass Produkte transparenter, Inhaltsstoffe transparenter, Produktionen transparenter gemacht werden können im Supermarkt, ohne dass ich vielleicht beim Handy und einer App sozusagen jeden Strichcode einzeln scannen muss, um an Informationen zu kommen? Gibt es da Forschungen, Entwicklungen?
Da gibt es Forschungen und Entwicklungen. Also wie gesagt, da würde ich nochmal zurückgehen an das, was ich vorhin gesagt habe. Die Lieferketten verkürzen, die direktere Nutzung, die Wertschöpfungsketten verkürzen, sodass es schon dadurch an Transparenz gewinnt. Eben auch regionalere Produktion. Aber das unterstützt dann auch durch entsprechende digitale Lösungen. Und ich glaube, das ist nicht nur das Scannen. Also hier müssen wir, glaube ich, nochmal mit einer ganz anderen Form der Aufklärungsarbeit an der Bevölkerung rein. Also wir haben immer dieses, ja, fast schon dogmatische oder immer so dieses Oberlehrerhafte. Was wir wirklich komplett verlernt haben, ist ja auch mal einen Spaß an der Freude zu haben. Also gerade mit jungen Generationen das Thema Lebensmittelernährung mehr intensiver wieder zu erleben, zu erlernen, auch als Fach in der Schule, auch das Kochen und das Zubereiten von Lebensmitteln oder das Anbauen von Lebensmitteln auch wieder als integralen Bestandteil des täglichen Lebens zu erlernen und einzubauen. Also das ist alles verloren gegangen und das darf eigentlich gar nicht sein. Das muss also wieder viel mehr im Bewusstsein sein und gerade bei den jungen Generationen. Und das ist ein wichtiger Grund dafür, warum wir dort auch gerade eine sehr, sehr große Initiative starten mit Professorinnen und Professoren, sowohl von der Uni Erlangen ebenso wie der TU München, der LMU und verschiedenen weiteren Hochschulen, wo wir uns zusammenschließen und uns mal wirklich mit dem Thema Ernährung für eine kommende Generation auseinandersetzen. Und hier auch nicht nur mit der Frage, jetzt nochmal neue Lebensmittel immer nur zu entwickeln, sondern was können spielerische Elemente sein, was können didaktische Elemente sein, um dieses Thema Lebensmittel und Lebensmittelzubereitung und richtiges Konsumieren auch in das tägliche Leben einzubringen.
Vielleicht gleich im Anschluss daran ein Frage eines Teilnehmers, der nämlich genau nach weiteren Informationen fragt, und zwar, wo soll er denn anfangen, nach sinnvollen Produkten zu suchen? Und vielleicht dann im Anschluss auch gleich mal, vielleicht können Sie ein, zwei Quellen für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer nennen, wo man sich gut weiterführend über das Thema informieren kann, wenn es möglich ist, jenseits der Volkshochschule, wenn der kleine Werbeblock an der Stelle erlaubt ist, natürlich. Und der Akatec natürlich.
Oje, also die Informationen sind natürlich mannigfaltig. Ich würde vielleicht auch ein bisschen versuchen, bei einem selbst wieder stärker zu suchen. Also ich stelle fest, die Menschen suchen so viel im Netz und nach Informationen und Quellen an den verschiedenen Stellen. Und ich würde dort dringend empfehlen, auch einfach mal selber wieder regional einkaufen zu gehen und zu Hause auch mal nochmal stärker zu experimentieren und neue und auch Lebensmittel zuzubereiten und zu kochen. Und zwar aus dem, was gerade zu einer bestimmten Zeit am bestimmten Ort vorhanden ist. Ich möchte ein Beispiel geben. Also wir selber sind auch zum Beispiel Partner in so einem genossenschaftlichen Agrarverbund. Und man glaubt es ja gar nicht. Na, ich bin ja Lebensmittelforscherin. Also wie peinlich ist es, dass ich in diesem genossenschaftlichen Agrarverbund Mitglied werden musste, um über diese Kiste, die ich jeden Donnerstag bekomme, die wir als Familie bekommen, Gemüsearten kennenzulernen, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Regional und saisonal und die wir einfach noch nie probiert haben. Das ist doch unfassbar. Und hier würde ich deswegen anregen, nicht so viel lesen, sondern ausprobieren. Erleben, ausprobieren, genießen. Und auf die Art sich die Welt der Genüsse und der Lebensmittel auch wieder erschließen.
Ja, wunderbar. Das wäre jetzt fast schon ein ausgezeichnetes Schlussplädoyer gewesen. Vielleicht erlauben Sie mir trotzdem mit Blick auf die Uhr noch eine letzte Frage. Sie hatten ganz zu Beginn Ihres Vortrags eine beeindruckende Grafik aufgezeigt, dass praktisch nur noch die Hälfte der Lebensmittel sozusagen tatsächlich in die Nahrungskette kommen. Können Sie ungefähr beziffern, inwiefern denn Technik ein wirksamer Hebel wäre, sozusagen, um den Prozentsatz der verwertbaren Lebensmittel tatsächlich zu erhöhen? Und wäre dieser Hebel aus Ihrer Sicht vielleicht auch, oder vielleicht warum, ist er effizienter als Verhaltensänderungen beispielsweise bei jedem von uns?
Also es ist nicht nur Technik. Es ist an vielen Stellen sind es Vorgaben aus der Regulatorik, aus unseren Systemen, also Vorgaben, die wir haben, von der Seite der Gesetzgebung, sei es jetzt deutsche Gesetzgebung oder auch EU-Gesetzgebung. Also viele wissen vielleicht auch gar nicht, dass zum Beispiel Lebensmittel erst als Lebensmittel zählen, wenn sie geerntet sind. Das heißt, viele Lebensmittel, die noch nicht geerntet sind oder die bewusst auf dem Acker verbleiben, werden nicht als Lebensmittel gezählt und gehen damit in diese ganze Kalkulation der Verschwendung gar nicht ein. Viele Lebensmittel oder viele Rohstoffe werden nur gemäß bestimmter Qualitätsvorgaben weiterverarbeitet oder in den Handel gebracht, wenn sie ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild und Ähnliches haben. Und da hilft jetzt wiederum Technologie. Und das ist genau das, was wir tun. Also da gibt es aussortierte Lebensmittel, die eben für bestimmte Anwendung oder für den Handel nicht als gut genug eingestuft sind, die aber an sich keinen Schaden haben, dass sie verschimmelt sind oder Ähnliches. Und was wir jetzt tun, ist mit einem Unternehmen, das ein Digitalisierungsunternehmen ist, diese Rohstoffe quasi einzusammeln und zu gewinnen und weiter zu verarbeiten zu Produkten, die natürlich zulässig sind und auch zulässig sein müssen, nämlich zu Smoothies oder zu sogenannten gepufften Früchten. Also die werden so ganz crunchy. Und da noch wieder also wertige Produkte draus zu machen und sie quasi vom Wegschmeißen zu retten. Das heißt, es greift ineinander. Also das kritische Hinterfragen von einem wirtschaftlichen und regulatorischen System, das Fragen, muss das so sein, dass das weggeschmissen wird? Oder was kann ich alternativ machen? Also wie kann ich mich alternativ verhalten oder welche Technologie brauche ich dazu? Und da greift alles ineinander.
Das war Nachhaltig, sicher, genussvoll. Was trifft den modernen Geschmack? Ein Vortrag von Professor Dr. Andrea Büttner. Er fand am 10. Mai statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren. Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist jetzt auch auf Facebook. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Veranstaltungen und keine Veröffentlichungen mehr. Bis zum nächsten Mal.